Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen uns heute Morgen mit dem verbotenen Kapitel beschäftigen. Es geht um Jesaja 53, um diese wunderbare Prophetie auf den Messias hin, die sich auf einzigartige Weise in Jesus Christus erfüllt hat. Wir lesen zunächst aus Jesaja 52, ab Vers 13. Nicht wahr? Die Kapiteleinteilung, die gab es in der Antike noch nicht. Das kam erst im Mittelalter auf, als Hilfe, um sich zurechtzufinden in der Bibel. Und die Verseneinteilung kam noch ein bisschen später. Und oft sind die Kapiteleinteilungen gut gelungen, manchmal nicht ganz. Eigentlich hätte man zwei Verse früher beginnen sollen mit Jesaja 53. Und darum, Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg, aber der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist hindurchgerissen worden aus Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber in einem Reich bei einem in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Bis dahin. Es ist so, manche Leute stellen die Frage, das ist mir wiederholt geschehen, warum glauben die Juden nicht, dass Jesus der Messias ist? Und dann antworte ich, die Frage ist falsch. Es gibt Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist, und es gibt Juden, die glauben nicht, dass Jesus der Messias ist. Und so ist es auch hier in Deutschland. Es gibt Deutsche, die glauben, dass Jesus Christus der Erlöser ist, und es gibt Deutsche, die glauben nicht, dass er der Erlöser ist. Und zwar viel mehr Deutsche glauben es nicht, als Deutsche, die es glauben. Auch im Judentum ist das so, unter dem jüdischen Volk. Wir gehen davon aus, dass es weltweit etwa 150.000 bekehrte Juden gibt, die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Und man geht davon aus, weltweit rechnen wir mit etwa 14 Millionen Juden. Aber das prozentuale Verhältnis von gläubigen Deutschen und ungläubigen Deutschen ist nicht viel anders. Ja? Und so kann man das auch sagen mit den Schweizern. Also man kann nicht sagen, warum glauben die Schweizer nicht, dass Jesus der Retter ist, sondern man muss sagen, es gibt solche, die glauben, es gibt solche, die glauben nicht. Und so ist das in Deutschland, so ist das in aller Welt und eben auch unter dem jüdischen Volk. Aber es ist doch so, dass der prozentuale Anteil von Juden, die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist, war seit Jahrhunderten nie mehr so hoch wie heute. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt etwa 500.000 bekehrte Juden, aber das ist wohl eine etwas amerikanische Übertreibung. Nun, es ist so, dass für die meisten, die bezeugen können, ich weiß, dass Jesus Christus der Erlöser ist, für die meisten Juden ist es so, dass Jesaja 53 eine Schlüsselrolle spielte. Es gibt im Alten Testament über 300 Prophezeiungen, die sich in Jesus Christus erfüllt haben. Aber die Prophezeiungen in Jesaja 53, die haben wirklich eine ganz besondere Wirkung gehabt, sodass viele zum Glauben gekommen sind. Aber es ist zu sagen, es ist gar nicht so einfach für einen Juden, an dieses Kapitel heranzukommen. Darum habe ich am Anfang von dem verbotenen Kapitel gesprochen. Es ist ja so, wer etwas religiös ist, geht zur Synagoge. In der Synagoge wird in einem Jahr die ganze Tora vorgelesen. Also 1. Mose bis 5. Mose. Das ist so eingeteilt. Weltweit wird das so gemacht in den Synagogen. Es gibt für jeden Sabbat genau den vorgeschriebenen Abschnitt. Vor 2000 Jahren, zur Zeit des Herrn Jesus, hat man den Zyklus über 3 Jahre erstreckt. Ja, aber das wurde dann später gekürzt, und darum sind die Leseabschnitte eben heute viel länger als früher. Und es ist so, dass dann Prophetenabschnitte dazukommen nach der Tora-Lesung. Genau so wird das auch beschrieben in Apostelgeschichte 13, als der Apostel Paulus in einer Synagoge war. Zuerst haben sie das Gesetz und dann die Propheten vorgelesen. Aber, nicht wahr, die Propheten sind natürlich sehr umfassend. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 kleine Propheten. Und darum werden in einem Jahr nicht alle Kapitel aus den Propheten vorgelesen, sondern eine Auswahl. Und diese Auswahl ist verzeichnet in der Haftarah. Das ist ein Verzeichnis der Leseabschnitte, das weltweit benutzt wird in den Synagogen. Und da ist es so, wenn man bei 5. Mose ist, dann kommt man zu einem Abschnitt, bei dem dann in der Haftarah in Jesaja 52 gelesen wird. Und dann am nächsten Sabbat fährt man weiter mit dem Abschnitt in 5. Mose und dann kommt Jesaja 54. Also ausgerechnet der Abschnitt dazwischen ist einfach im Haftarah-Verzeichnis nicht drin. Das heißt, ein Jude, der so ein bisschen religiös ist und in die Synagoge geht, der wird nie Jesaja 53 hören. Da braucht es dann also schon mehr Motivation. Man muss zu Hause die Bibel selber lesen und das ganze Alte Testament selber durchlesen. Dann kommt man auf dieses Kapitel. Und das ist auch der Grund, wenn man mit Juden spricht, mit den Liberalen sowieso. Die kennen die Bibel überhaupt nicht. Oder sehr schlecht im Allgemeinen. Und bei den Orthodoxen ist man auch erstaunt, wenn man dann wirklich in die Tiefe gehen will, wie schlecht sie die Bibel kennen. Ja, das hängt damit zusammen, die lesen dauernd Talmud. Das ist der wichtigste Kommentar im Judentum. Aber so umfassend. Allein die deutsche Ausgabe von Viktor Goldschmidt umfasst etwa 12 dicke Bände. Und da kann man also effektiv versaufen. Und zwar, man kann sich selber ersäufen in dieser Menge. Und so verlieren sich die meisten in den Kommentaren, anstatt die Bibel zu lesen. Und eben so wird man eben Mühe haben, Leute zu treffen, die Jesaja 53 kennen. Und darum nur ein Tipp. Wenn man schon einmal Gelegenheit hat, mit einem orthodoxen Juden zu sprechen und man gibt ihm vielleicht ein gutes Buch, sagen wir das Buch von Arnold Fruchtenbaum, Jesus war ein Jude. Durch das haben sich viele Juden bekehrt. Aber er sagt, nein, nehme ich nicht. Dann sagen Sie doch wenigstens, lesen Sie bitte mal zu Hause Jesaja 53. Jeschajahu nun Gimel. NG, ja, das ist für 53. Oder Jeschajahu Chamishim Veshalosh. Jesaja 53. Und es ist so, wenn ein Jude das macht, das kann einschlagen wie ein Blitz. Nur ein Beispiel, ich habe Michael. Das war ein orthodoxer Jude im jüdischen Quartier von Zürich. Mit ihm habe ich, als wir auf dem Gymnasium waren, abgemacht, wir sprechen miteinander über den Messias. Er war einverstanden. Ich ging zu ihm nach Hause. Und dann habe ich mit ihm Jesaja 53 gelesen. Okay? Und dann haben wir uns später wieder getroffen und dann sagt er mir, er muss schon sagen, das war unglaublich, als er dieses Kapitel gelesen hatte. Es war zum ersten Mal, dass dieser orthodoxe junge Mann das gelesen hatte und das hat ihn getroffen. Aber, dann sagt er mir, ich bin dann zum Rabbi gegangen und habe ihn gefragt, was dieses Kapitel bedeutet. Und dann hat er gesagt, der Knecht, der hier so leidet, das ist das Volk Israel. Nein. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, das war ein Freiheitskämpfer in der babylonischen Gefangenschaft. Das hängt auch damit zusammen, das Kapitel ist ja in der Vergangenheitsform beschrieben. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Nicht wahr? Oder Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen. Ist ja Vergangenheitsform. Und so erklärt er mir, mein Rabbi hat gesagt, dass das alles schon geschehen ist. Und das war eben ein Freiheitskämpfer in der babylonischen Gefangenschaft, der dann umgekommen ist. Ich habe ihn gefragt, wann war die babylonische Gefangenschaft? Ja, ich müsste nachschauen. Habe ich ihm gesagt, es war 606 bis 539. Und dann habe ich ihn gefragt, und wann wurde Jesaja geschrieben? Und da sagte er, ja, ich müsste nachschauen. Da habe ich gesagt, Jesaja wurde geschrieben um 700 vor Christus. Also vor der babylonischen Gefangenschaft. Es geht gar nicht. Es ist Prophetie, aber dass das in Vergangenheitsform geschrieben ist, das ist gar nichts Besonderes. Wenn man Hebräisch lernt, lernt man in der Grammatik den Begriff prophetische Vergangenheitsform. Das heißt, das ist ganz typisch im Alten Testament, dass zukünftige Dinge in der Vergangenheitsform beschrieben werden, weil der Prophet eben oft in der Vision das Zukünftige sah, wie einen Film, der abgelaufen ist, und beschreibt das, wie wenn es geschehen ist. Und noch etwas, das prophetische Perfekt wird eben auch benutzt, um zu betonen, wie sicher die Voraussagen Gottes in Erfüllung gehen. So sicher, wie die Dinge in der Vergangenheit geschehen sind. Ja? So sicher ist auch das, was in der Zukunft kommen wird. Ja, und da sind wir auch schon bei dem zweiten Einwand angekommen. Es wird dann oft als Ausrede gesagt, ja, dieser Knecht, es beginnt ja in Vers 53, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Dieser Knecht sei das Volk Israel. Diese Ansicht wird man sehr oft hören. Und wird gesagt, dieser Knecht ist verachtet und leidet. Und so ist Israel, das jüdische Volk, verachtet gewesen durch die Jahrhunderte hindurch und gehasst, und es musste schwer leiden unter den Völkern. Aber dann muss man die Frage stellen, jetzt schau mal, was da steht in Vers 8. Am Schluss. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Hier spricht Gott über sein Volk Israel. Und er sagt, der Knecht ist gestorben für mein Volk. Also kann der Knecht nicht das Volk sein. Der Knecht und das Volk wird unterschieden. Und weiter. Da muss man ein bisschen persönlich werden. Hast du wirklich noch nie gelogen in deinem Leben? Ja, hier steht in Vers 9. Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Das würde kein ehrlicher Jude behaupten. Jeder würde sagen, ich bin schuldig geworden an der Tora, an den Geboten Gottes. Das hier beschreibt einen Vollkommenen, einen Sündlosen. Das ist der Messias. Und dann muss man einen Schritt weitergehen. In jeder Rabbinerbibel, man nennt die Mikraot Gedolot, das ist ein vielbändiges Werk mit dem ganzen Alten Testament drin, aber da ist mehr drin. Das aufschlägt, mit ganz großen Buchstaben hat man so links oben den Bibeltext mit hebräischen Buchstaben. Und daneben, etwas mit kleineren Buchstaben, kommen die aramäischen Übersetzungen, die Targumim. Und dann darunter oder daneben, darunter und daneben kommen die wichtigen Kommentare aus dem Mittelalter von Rashi, Abravanel und so weiter. Und dann die noch etwas weniger wichtigen Kommentare mit noch kleineren Buchstaben, also wirklich manchmal ganz, ganz schwierig, muss man fast mit Lupe lesen, dass man das überhaupt sehen kann. Und so ist das ein ganz umfassendes Werk mit vielen Kommentaren. Ja, und in jeder solcher Rabbinerbibel muss man Jesaja 53 bzw. 52, 13 aufschlagen. Und dann schaut man da im Targum, also mit den zweitgrößten Buchstaben, die aramäische Übersetzung. Das ist nicht eine wörtliche Übersetzung, sondern die hat so kommentierende Zusätze drin. Und da steht eben nicht auf Aramäisch, siehe mein Knecht wird einsichtig handeln, sondern siehe mein Knecht, der Messias wird einsichtig handeln. Jede Rabbinerbibel bezeugt, das ist der Messias. Meschiha wird da eingefügt. Der Messias. Und es ist so, auch im Talmud, im Traktat Sanhedrin 98b, wird die Frage gestellt, wie heißt der Messias? Und dann werden verschiedene Namen aus dem Alten Testament, der Messias hat viele Namen, werden genannt. Und ein Name heißt, er heißt Nagur, der Geschlagene. Und das kommt aus Jesaja 53, Vers 4 am Schluss. Und wir haben ihn, wir hielten ihn für bestraft, Nagur, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und dieses Wort bestraft, Nagur, ist das typische Wort für jemanden, der mit Lepra geschlagen ist. Und darum wird gesagt, der Messias heißt Nagur, der mit Lepra geschlagene. Und woher kommt dieser Name? Aus Jesaja 53. Also der wichtigste und mit größter Autorität sprechende jüdische Kommentar sagt, Jesaja 53 spricht vom Messias. Und es ist auch so, dass die rabbinischen Kommentare das an so vielen Stellen sagen. Nur ein Beispiel. Ich zitiere aus dem Midrash Tanchuma, 9. Jahrhundert. Da wird zu dem Satz, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, erklärt. Dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist. Erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Da könnte man meinen, der Kommentator aus dem Mittelalter hätte den Hebräerbrief gelesen. Ja? Das erinnert gerade an Hebräer 1 und so weiter. Dann weiter, der berühmte Rabbi Moses Hadarshan schreibt zu 1. Mose 1, Vers 3 und erklärt auch, dass in diesem Zusammenhang, dass Jesaja 53 vom Messias spricht. Und Rabbi Al-Shesh aus dem 16. Jahrhundert sagt über Jesaja 53, unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier die Rede vom König Messias sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Also der sagt, es ist ganz klar, die alte und durchgängige Tradition, das ist der Messias. Aber woher kommt denn diese Idee, dass sei das Volk Israel, das gelitten hat? Das kommt aus dem Mittelalter von Rashi. Rashi war ein Rabbiner im Mittelalter, sehr bedeutsam bis heute mit seinen Kommentaren, weil er hat Kommentare zum ganzen Alten Testament geschrieben. Rashi hat gesagt, nein, das ist nicht der Messias. Das ist das Volk Israel. Und zwar hat er aber dann auch gesagt, dass er seine Interpretation geändert hat gegenüber den früheren Rabbinern. Und hat also mit der Tradition eigentlich gebrochen. Und zwar, weil er gesehen hat, dass dieses Kapitel Jesaja 53 eben so stark, ein so starkes Argument dafür ist, dass Jesus von Nazareth der verheißene Erlöser ist. Und mit dem wollte er Schluss machen und hat so die Interpretation gedreht. Aber eben im totalen Widerspruch zum Kapitel. Denn das Kapitel sagt, der Knecht leidet für das Volk Israel. Nun gehen wir der Reihe nach durch. Jesaja 52, Vers 13. Gott spricht über den Messias. Gott Vater spricht über den Messias. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Übrigens auf Hebräisch, das ist alles ein Gedicht. wie das meiste in Jesaja, ist alles in Gedichtform, in Verszeilen geschrieben. Das ist die erste Verszeile. Und dieses Wort Hine, siehe, ist ganz wichtig. An vielen, vielen Stellen kommt das im Alten Testament vor. Ich war, das ist nicht deutscher Stil. Keiner von uns, wenn er ein Essay schreiben würde oder einen Aufsatz, schreibt siehe. Siehe. Immer wieder an bestimmten Punkten. Das ist nicht deutsche Art zu sprechen. Und wenn man zum Beispiel auf Spanisch in einem Vortrag immer wieder mal zwischendurch sagt, siehe da, he aquí, dann haben mir die Spanischsprachigen erklärt, es ist eigentlich nicht so die Art, wie wir sprechen. Ich sollte das nicht so verwenden. Und ich ging natürlich von der Bibel aus. In der spanischen Bibel steht natürlich immer wieder he aquí. Aber so spricht man nicht Spanisch, muss ich lernen. Und dann war ich natürlich auch beeinflusst vom Französischen. Dort sagt man ständig, voilà. Das heißt, siehe da. Ja, dort ist es normal. Und im Hebräisch eben auch. Hine. Und dieses Wort ist ganz wichtig, weil dadurch unsere Aufmerksamkeit auf einen ganz besonders wichtigen Punkt. In der Bibel ist alles wichtig. Aber wenn dann noch steht, hine, dann wird unsere Aufmerksamkeit noch mehr darauf gerichtet. Jetzt müssen wir ganz gut aufpassen. Wir müssen auf den Messias schauen. Ja, das nimmt schon vorweg, was in Hebräer 12 steht. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der dann auch beschrieben wird, der das Kreuz erduldet hat, und die Schande des Kreuzes nicht geachtet hat, sondern wegen der vor ihm liegenden Freude alles auf sich genommen hat. Siehe, mein Knecht. Und dann wird gesagt, er wird einsichtig handeln. Damit wird das ganze Leben des Herrn Jesus Christus beschrieben. Das hebräische Wort einsichtig handeln, Hiskil, hat mehrere Bedeutungen. Es bedeutet einsichtig sein, dann auch einsichtig handeln. Und es bedeutet auch einsichtig machen. Also, alle Bedeutungen sind korrekt. Und so bedeutet das eben, dass der Jesus in seinem ganzen Leben war er von Weisheit erfüllt. Zweitens, in allem hat er in Weisheit gehandelt und er hat andere weise und einsichtig gemacht durch seine Lehre. Und das können wir so in den Evangelien nachvollziehen, wie der Jesus mit den verschiedenen Menschen umgegangen ist. Und er hat nicht mit allen gleich gehandelt, sondern er hat genau so gesprochen und sich so verhalten, dass es den Menschen oder den verschiedenen Menschengruppen genau angemessen war. Das ist so wunderbar, wenn man die Evangelien liest, wie der Herr Jesus einerseits mit dieser samaritischen Frau am Brunnen umgegangen ist, in Johannes 4. Eine Frau, die war viele Mal verheiratet und dann immer wieder geschieden. Und schließlich, das sechste Mal, hat sie gar nicht mehr geheiratet. Der Herr sagt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber wie er mit dieser Frau gesprochen hat, hat nicht gleich mit diesem Thema begonnen, sondern ganz anders. Und hat um etwas Wasser gebeten. Und er hat so auf eine einfühlsame, taktvolle Art, hat er schließlich auch das Zentrum ihres Lebens erreicht und sie ist zur Umkehr gekommen. Aber dann wieder zu sehen, wie er mit Pharisäern spricht, genau angemessen, als er bei Simon, dem Pharisäer, eingeladen war, im Lukas-Evangelium. Und wie er da diesen Mann anspricht und den wunden Punkt in seinem Leben aufzeigt. Es ist einfach so wunderbar zu sehen, wie der Jesus in allem einsichtig gehandelt hat. Aber durch dieses Beispiel will er auch uns einsichtig und weise machen. Und dann immer noch, siehe mein Knecht, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Merken wir diese 3 Stufen? Nun, bevor diese schrecklichen Leiden des Erlösers beschrieben werden, wird der Sieg vor Augen gestellt. Denn das sind diese drei Stufen. Er sollte erhoben werden aus dem Grab am dritten Tag und erhöht werden 40 Tage später in der Himmelfahrt, und er sollte sehr hoch sein, sich nach Psalm 110 schließlich auf die rechte Seite Gottes setzen, im Himmel auf dem Thron, als Mensch. Ich war in den vier Evangelien, wird der Herr Jesus, der Messias, von vier verschiedenen Seiten beschrieben, entsprechend den vier verschiedenen blutigen Opfer, die es im Alten Testament gab. So ist der Zusammenhang zwischen dem Opferdienst im Alten Testament, im Judentum, und den vier Evangelien. Im Matthäus-Evangelium wird der Herr Jesus ganz besonders als der König vorgestellt. Als Titel könnte man nehmen Zacharia 9,9. Siehe dein König. Siehe hinne, dein König. Und dann das Markus-Evangelium beschreibt ihn als den vollkommenen Knecht. Da kann man darüber setzen, Jesaja 52,13. Siehe, mein Knecht. Im Lukas-Evangelium wird die Betonung darauf gelegt, dass er ein wirklicher, aber vollkommener Mensch war. Geschrieben von einem Menschenspezialisten, dem Arzt Lukas. Da kann man Zacharia 6 als Titel setzen, wo der Messias vorgestellt wird, siehe, ein Mann. Und im Johannesevangelium, da wird die Betonung darauf gelegt, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist. Und dort kann man als Titel setzen, Jesaja 40, siehe, euer Gott kommt. Ja, und Markus Evangelium also, da wird betont, dass der Herr Jesus Knecht geworden ist, um zu dienen. Und nur im Markus Evangelium, im Schlusskapitel, finden wir genau die Erfüllung von diesen drei Punkten. Nur dort wird die Auferstehung beschrieben, wie in allen Evangelien. Also wenn ich sage nur dort, in Verbindung mit der Himmelfahrt, das wird auch im Lukas-Evangelium noch beschrieben, sonst nirgends. Und dann das, was nur im Markus-Evangelium vorkommt, dann heißt es, und er setzte sich zur Rechten Gottes auf den Thron. Nur im Markus-Evangelium. Der Knecht, der sich selber erniedrigt hat, wird über alle Maßen erhöht in diesen drei Stufen. Erhoben, erhöht und sehr hoch. Und dann wird der Blick, alles immer noch abhängig von, siehe, mein Knecht. Ja, jetzt wird das weiter, der Bogen wird weitergeführt. Jetzt werden die Leiden vorgestellt, gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. Wenn wir uns vorstellen, der Herr Jesus, als er vor Pilatus war, zuerst wurde er gegeißelt. Und die Geißelung bei den Römern, das war nicht einfach ein Auspeitschen, sondern es war üblich, dass man an den Lederriemen Widerhaken, spitze Gegenstände angebracht hatte, so dass durch das Auspeitschen das Fleisch des Rückens aufgerissen wurde, in eine blutige Masse verwandelt wurde, so wie das in den Psalmen steht, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Und dann diese Dornenkrone, ich muss also nicht im Detail beschreiben, was das alles auslöst und wie das schließlich ein Aussehen gegeben hat, das nicht mehr menschlich war. Und das ist übrigens die genaue Bedeutung, wenn es heißt hier, gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Auf Hebräisch steht mehr als der mehr als irgendeines Mannes, me ish. Und me kann bedeuten mehr als oder auch weg von. Beides ist grammatikalisch korrekt. Aber hier geht es nicht darum, er war mehr entstellt als mehr als die anderen Menschen, sondern die Betonung ist, weg von dem, wie ein Mann aussieht. weg von dem, wie ein Mensch aussieht. Dass es nicht mehr menschlich war. Und die Menschen, die das gesehen haben, und wie er dann sein Kreuz tragend so verunstaltet hinausgegangen ist durch das Stadttor von Jerusalem nach Golgatha hinaus, die Menschen, die es gesehen haben, die waren entsetzt. Und wir lesen auch in Lukas 23 von all diesen Frauen aus Jerusalem, die der Herr dann anspricht mit ihr Töchter Jerusalems. Weinet nicht über mich, sondern weinet über euch und eure Kinder. Und das, was kommen wird mit Jerusalem, wenn Jerusalem verwüstet werden wird, er weist hin auf das Jahr 70, bei dem dann mehr als eine Million in Jerusalem umgekommen sind und wohl unzählige gekreuzigt wurden. Der hat das gesagt, weinet nicht über mich, aber die waren entsetzt, als sie ihn gesehen haben. Diesen Mann, der nur Gutes getan hat, im Land herumgereist war und geheilt hat und eine Botschaft des Friedens und des Trostes verkündigt hat, und jetzt wird er so. Sie waren entsetzt. Und er war nicht mehr menschenähnlich. Aber dann wird gesagt in Vers 15, ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Hier wird gesagt, diese Nachricht von dem Messias, der so geschändet werden wird, dass wir bekannt werden unter den nichtjüdischen Völkern. Die Botschaft wird ausgehen zu den anderen Nationen. Und dann heißt es weiter, über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Die werden nur noch in Bewunderung einfach schweigen über die Botschaft vom Kreuz. Und so ist das Evangelium ausgebreitet worden ab dem ersten Jahrhundert und dann durch die Jahrhunderte hindurch. Und ganz besonders Europa hat das Vorrecht gehabt, diese Botschaft zu hören. Und da sind Fürsten und auch Könige überzeugt worden, das ist der Retter. Und ich denke in diesem Zusammenhang so gerne an die erste Aufführung von dem Messias von Händel. Da wurde dieses Werk, das übrigens viele messianische Prophezeiungen in Ton umgesetzt hat, ja, übrigens auch Jesaja 53 in einer komplizierten Fuge für den Chor, also grandios. Und da im Messias kam dann überraschend, nicht erst am Ende, sondern mitten im Werk, das Halleluja. Das große Halleluja. Das ist ja das Stück, was die meisten Menschen kennen, sogar die, die gar keine klassische Musik hören. Es ist etwas wie ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und ganz spontan ist der König von England aufgestanden. Und da standen alle Konzertbesucher auf. Und darum ist es so geblieben in England, immer wenn der Messias aufgeführt wird und dann kommt der Halleluja-Chor, stehen alle auf. Ja? Und da kann man nur noch schweigen. Und so ist das geschehen. Diese Botschaft ist nach Europa gekommen, auch in die ganze Welt, und überall haben auch ganz hochgestellte Menschen nur noch ihren Mund geschlossen und haben zustimmen müssen. Das ist der Retter von Gott für uns gesandt. Und das ist das Grandiose, dass in den letzten 2000 Jahren so viele Menschen aus den nichtjüdischen Nationen, weltweit, auf allen 5 Kontinenten, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Während in den vergangenen 2000 Jahren sehr wenig Juden zum Glauben gekommen sind. Noch im ersten Jahrhundert, wir wissen am Pfingsten, da kamen 3000 zum Glauben, Apostelgeschichte 2. Und dann ging das in den weiteren Wochen und Monaten weiter, schon bald waren es 5000 Männer. Wenn man die Frauen dazu nimmt, etwa 10.000. Und in Apostelgeschichte 21 wird dem Apostel Paulus, der auf Besuch kam nach Jerusalem, gesagt von den Brüdern dort, siehe, wie viele Myriaden von Juden es gibt, die glauben und sind alle Eiferer für das Gesetz. Myriaden, das heißt Zehntausende. Aber dann im zweiten Jahrhundert ist das verebbt. Drittes, viertes, es kamen so wenig Juden zum Glauben. Und die Wende kam erst im 19. Jahrhundert. Und zwar hat man auch die Art, wie man Juden evangelisiert, geändert. Da haben gewisse Männer realisiert, wir müssen auch Talmud studieren und rabbinische Literatur. Und wir haben da eine so wunderbare Brücke, weil wir dann hinweisen können, ja schaut mal, Jesaja 53, das ist nicht einfach nur die christliche spätere Interpretation, das ist der Messias, als hätten wir das hineingelesen. Sondern das haben die Rabbiner ja völlig unabhängig von der Erfüllung, die haben das erkannt, das ist der Messias. Und schau mal, in all diesen Kommentaren, da wird ganz klar gesagt, das ist der König Messias. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele Juden zum Glauben gekommen sind. Ja, natürlich. Das ist ja auch ganz offensichtlich. Und das haben unsere großen Lehrer früher auch so anerkannt. Und da sind wirklich ganz besonders viele Menschen aus dem Judentum zum Glauben gekommen. Und das ist auch weitergegangen bis ins 20. Jahrhundert. Besonders in den 60er Jahren gab es dann in Amerika einen großen Aufbruch. Das war dann auch die Zeit der Hippies und so weiter. Aber gerade unter den Juden sind ganz viele in USA und Kanada in der Zeit zum Glauben gekommen. Also unglaublich. Und das ist allerdings heute wieder verebbt. Das ist nicht mehr so einfach wie damals in den 60er, 70er Jahren. Aber das war wirklich ein so beeindruckender Aufbruch. Aber eben grundsätzlich in Bezug auf 2000 Jahre sind da über Jahrhunderte hinweg wenige Juden zum Glauben gekommen, aber so viele Nichtjuden haben erkannt, ja, das ist der Erlöser. Und sehen wir, dieses Kapitel ist eben nicht einfach nur für Juden geschrieben, sondern wir lernen das im Neuen Testament schon ganz von Anfang an, von der Evangelisationsgeschichte, in Apostelgeschichte 8. Da trifft der Evangelist Philippus den Kämmerer aus Äthiopien. Der hatte also Kontakte gehabt mit dem Judentum im Sudan. Äthiopien war damals der heutige Sudan. Und zwar liegt Sudan gerade südlich von Ägypten. Und in Ägypten gab es viele griechischsprachige Juden. Und da hat er also offensichtlich Kontakt gehabt. Und das hat ihn dazu gebracht, ich muss mal nach Jerusalem gehen, um diesen Gott der Bibel kennenzulernen. Da ging er nach Jerusalem, aber bekam nicht viele Antworten. Aber er hat eine Jesaja-Rolle gekauft und die auf dem Heimweg gelesen. Und ausgerechnet in dem Moment, wo er bei Jesaja 53 ankommt, trifft ihn der Evangelist Philippus auf der Reise zurück nach Sudan und sagt, verstehst du auch, was du liest? Wie sollte ich auch, wenn keiner mich anleitet? Und dann ging Philippus hoch auf den Wagen und ausgehend von Jesaja 53 erklärte er ihm das Evangelium und der Mann kommt zum Glauben und will sich unbedingt noch taufen lassen. Und dann geht er mit Freuden nach Afrika. Also Jesaja 53 für einen Schwarzafrikaner. Und das soll uns ermutigen, dieses Kapitel, dass wir das verwenden auch für irgendwelche Leute. Das schlägt ein bei Juden, aber das schlägt auch ein bei irgendjemandem. Und darum lohnt es sich, dass man das Kapitel, dass man sich Mühe gibt, das Kapitel auswendig zu lernen. Damit man, wenn man mit jemandem gerade so auf der Straße spricht oder beim Gehen, und dann kommt man auf das Thema und dann kann man gleich eben zitieren. Und hat das als Munition gleich mit dabei. Ja, und so ist das eine wichtige strategische Sache. Das prophetische Wort hat eine solche Kraft. Und ich habe eben davon gesagt, wie Menschen, die das zum ersten Mal lesen, wie das voll einfahren kann. Und gerade dadurch, dass es so lebendig in der Vergangenheitsform geschrieben ist. Ja, wäre das alles in der Zukunft, für wahr, er wird unsere Leiden tragen und unsere Schmerzen wird auf sich laden, oder wir werden ihn für bestraft halten, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch um unsere Übertretungen willen wird er verwundet werden. Das geht nicht gleich ins Herz. Aber Gott hat es so aufgeschrieben, dass das geht rein. Doch um unsere Übertretung willen war er verwundet. um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Aber wenn wir in Vers 15 sehen, also wie die Nationen, die Nichtjuden, reagieren werden auf dieses Kapitel und werden überwältigt werden von dem, auf einer Botschaft, die sie noch nie zuvor gehört haben. Sogar Könige werden ihren Mund verschließen. Dann geht Jesaja über und sagt: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Da klagt er über Unglauben bezüglich dieser Botschaft. Dieses Wort wird aufgenommen in Johannes 12, Vers 37. Und es wird dort erklärt, das hat sich erfüllt, als die Masse im jüdischen Volk den Herrn Jesus nicht erkannte als Messias. Also sehen wir, Vers 15 vorher, das spricht von dem, wie unter den Nichtjuden eine solche Offenheit sein wird für die Botschaft vom Kreuz. Aber dann diese traurige Sache: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Das ist das Klagen des Propheten über sein eigenes Volk, über die Masse seines Volkes. Aber dann wird erklärt, er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Es ist eigentlich ein Paradox, ein Widerspruch in sich. Da wächst etwas so wunderbar hervor, aber der Boden ist eigentlich alles andere als ideal für Wachstum. Ausgetrockneter Boden. Genau so war es. Der Jesus kam in diese Welt und er wurde als Jude geboren und wuchs auf in einer Zeit, als das Judentum geprägt war, weitgehend von toter Religiosität. Pharisäertum, dann das Sadduzäertum, und es war wirklich ein dürres Erdreich. Aber da ist er aufgewachsen. Geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth. Er ist wie ein Reis aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Aber ich habe in meiner Bibel ganz besonders vermerkt, vor ihm aufgeschossen. Das heißt, er wuchs auf in völliger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und so sehen wir auch den 12-jährigen Jesus im Tempel. Die Eltern waren am Passafest und haben die zwei obligatorischen Tage besucht und dann gingen sie schon nach Hause. Aber dann merkten sie schließlich, wo ist der 12-Jährige? Und sie suchten ihn unter der Reisegesellschaft bei den Verwandten. Niemand wusste. Und sie mussten nochmals nach Jerusalem zurückkehren. Und wo finden sie ihn? Im Tempel. Wie er da sitzt unter den Gelehrten und mit ihnen spricht über die Bibel, und dann sagt er ihnen: Ich muss doch sein in den Dingen meines Vaters. Er wollte die ganze Passawoche in Jerusalem sein. Er wollte in dem Haus des Vaters im Tempel sein. Das war ihm wichtig. Und so sehen wir, wie er aufwuchs in völliger Gemeinschaft mit dem Vater. Er musste sich nie bekehren. Im Psalm 22, einem anderen messianischen Text, dort sagt der Messias: Von Mutterleibe an bist du mein Gott. Das kann keiner von uns sagen. Wenn wir sagen können von Gott, er ist mein Gott, das können wir nur sagen seit der Bekehrung. Vorher war er nicht unser Gott. Aber der Jesus kann sagen: Von Mutterleib an, vom Mutterschoß an bist du mein Gott. Er lebte in völliger Gemeinschaft von Anfang an, wie ein Reis vor ihm aufgeschossen. Und dann noch ein schönes Wortspiel. Yonek, Reis, ist ein Wort, das gleichzeitig auch Säugling bedeutet. Ja, das hängt damit zusammen, so ein Schössling, der zieht ja das Wasser aus der Erde. Ja? Darum heißt es eigentlich ein saugendes, ja? Und das ist das gleiche Wort wie für Säugling. Ja, das zeigt, dass der Messias musste in diese Welt kommen als wirklicher Mensch, als Kind geboren. Wie es in Jesaja 9, Vers 6 heißt: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Das ist nicht dasselbe. Das ist der ewige Sohn, den Gott uns geschenkt hat, der aber eben als Mensch geboren wurde. Und man nennt seinen Namen, heißt es nachher: wunderbarer Berater im Messias von Händel. Man muss die Aufnahme hören mit Pauken. Ach, man wird das so unterstrichen, diesen Namen des Messias. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Auf Hebräisch immer zwei Wörter, ja? Also Doppelnamen, darum Friedefürst besser, Fürst des Friedens. Und eben der zweite Name, El Gibor. Das bedeutet, der Messias wird Gott sein. Einmal, ich war an einem Bahnhof, ich habe jemanden angesprochen, weltfremd, auf den Glauben hin, und dann stellt sich heraus, es war ein Jude. Dann sagte er mir, ihr seid Götzendiener. Warum? Ihr betet einen Menschen an. Oh. Und da habe ich gesagt, ja, aber dieser Mensch ist eben gleichzeitig, und zwar in einer Person, Gott. Und das steht in eurer Bibel. Wo? Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Dann ist er ein Mensch, ja? Wenn er geboren wird als Kind. Aber dann, sein Name heißt El Gibor, starker Gott. Dann ist er Gott. Und ich habe ihm noch einige weitere Stellen angegeben. Und dann sagte er so, Sie können gut reden. Dabei, das war einfach Gottes Wort, nicht wahr? Wir gehen weiter. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Viele damals wussten zwar, im Alten Testament wird der Messias beschrieben als Leidender. Und an anderen Stellen wird er beschrieben als Herrschender, der auf den Wolken des Himmels kommt, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Und was gefiel ihnen besser? Natürlich die Prophezeiungen wie in Daniel 7, wo der Menschensohn, der Messias, auf den Wolken kommt und die Herrschaft übernimmt. Und darum haben viele diese Prophezeiungen über den leidenden Messias in den Hintergrund gerückt. Das war ihnen nicht angenehm. Aber der Herr Jesus kam das erste Mal nicht in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels, sondern er kam in Niedrigkeit. Und das war sowieso ein Problem im Judentum. Wie geht das? In Zacharja 9 steht, siehe, dein König kommt reitend auf einem Esel. Aber in Daniel 7 steht, er kommt auf den Wolken des Himmels. Und dann hat man, steht im Talmud, gesagt, das sind zwei Möglichkeiten. Wenn wir die Tora einhalten, dann wird er kommen auf den Wolken des Himmels. Und wenn wir unwürdig sind, dann kommt er auf dem Esel. Und da muss man sagen, nur fast richtig, das sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern das sind zwei Prophezeiungen. Das erste Mal sollte er kommen auf dem Esel, das zweite Mal wird er kommen auf den Wolken des Himmels. Und tatsächlich, das erste Mal waren sie unwürdig, die Masse. Und das zweite Mal wird ein Überrest, ein Drittel des Volkes Israel zum Glauben gekommen sein und sie werden ihn willkommen heißen und werden würdig sein, ihn zu empfangen. Aber eben, sie wollten lieber einen, der das Joch der Römer abwirft. Und das entsprach nicht ihrer Vorstellung. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Er kam nicht als majestätischer König, sondern er kam, um das Grundproblem zu lösen, das Problem der Schuld. Und dann wird aber in Vers 4 gesagt, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen. Und er ist im Hebräischen betont. Hu, das müsste man nicht hinzufügen. Aber das ist hier eingesetzt, um zu betonen, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. In Matthäus 8, Vers 17 wird diese Stelle zitiert und da wird gesagt, der Herr Jesus sah all diese kranken und leidenden Menschen. Und da wurde erfüllt, was hier steht. Das ist also nicht am Kreuz geschehen, mit diesen Leiden oder Krankheiten, sondern während seines Lebens hat er gesehen, wie die Menschen leiden. Und er hat innerlich mitgetragen und gefühlt. Das hat sich da erfüllt. Während seines Lebens. Aber nachher geht es weiter. Und wir hielten ihn für Nagua. Einen Aussätzigen, den man aus der Gesellschaft ausschließen muss, damit er die anderen nicht ansteckt. für einen, den man, mit dem man keinen Kontakt haben will, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Man muss sich vorstellen, wenn der Herr Jesus in der Zukunft zurückkehren wird, auf dem Ölberg, kommend zuerst auf den Wolken des Himmels, ein Drittel des jüdischen Volkes wird in der größten Bedrängnis, wenn sie durch den Todfeind von Norden überrannt werden sollen in der Zukunft. Die werden in dieser größten Not, wo sie nicht mehr mal auf die IDF, die Armee, vertrauen können, dann werden sie den Herrn Jesus suchen. Und wenn er kommt, die werden weinen, heulen. So steht es auch in Sacharja 13. Das ganze Land wird heulen. Und sie werden klagen. Und dann werden die Jesaja 53 so beten können, wie es da steht. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sieh mal, wie wichtig, dass das in Vergangenheitsform geschrieben ist. Dann können Sie es genau so beten, wenn er kommt. Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den Sie durchbohrt haben. Ich war mal in Jerusalem, habe mit einem Taxichauffeur gesprochen, der hat mir gesagt, das geht so in Israel. Glauben Sie, dass der Messias kommt? Habe ich gesagt, ja, natürlich glaube ich das. Und das war gerade angesichts des Ölberges. Da wird er kommen. Aber ich glaube, dass er schon einmal gekommen ist. Und zwar, habe ich dann zitiert, Sacharja 12, Vers 10, aus der hebräischen Bibel, Vehibitu elai et asher dakaru. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und ich habe erklärt, das erste Mal ist er gekommen, da wurde er durchbohrt. Aber das zweite Mal werden sie auf ihn blicken. Und dann werden sie eben so lesen und beten. Und dann wird weiter erklärt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Als der Herr Jesus vor dem Sanhedrin stand, vor dem Hohenpriester Kaiaphas, und all diese falschen Anschuldigungen und Lügereien kamen, hat er nicht mehr gesprochen. Er hat geschwiegen wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scheren. Hat alles mit sich machen lassen. Nun, früher hat der Herr schon Dinge klargestellt. Aber da nicht mehr. Denn es war schon längst nachts in einer illegalen Sitzung bei Annas zu Hause und bei Kaiaphas zu Hause, wurde beschlossen, er muss sterben. Und dann begann die offizielle Sitzung im Sanhedrin nach Sonnenaufgang, und da war schon klar, er muss sterben. Obwohl nach rabbinischem Gesetz darf man nichts im Voraus beschließen. Nicht wahr? Der Prozess muss ergebnisoffen sein. Und darum hat der Herr gar nicht mehr gesprochen, hat geschwiegen. Und dann heißt es, Vers 8, er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Lakach! Wegnehmen, wegreißen, bedeutet, man hat ihm nicht einmal einen richtigen Prozess gewährt. Man hat ihn einfach schnell durch die Angst des Prozesses und durch das Gericht hindurchgeschleust. Es war alles schon abgesprochen, nachts zuvor, in zwei Sitzungen. Man hat ihm nicht einmal einen fairen Prozess gewährt. Und nach rabbinischem Gesetz müssen immer Zeugen auftreten, die für den Angeklagten aussagen. Aber es kamen nur solche, die gegen ihn sprachen. Der Prozess war völlig illegal durchgeführt, in vielen Punkten. Und dann heißt es, als weiterer Satz, und wer wird sein Geschlecht, seine Generation beschreiben? Wer kann beschreiben diese Generation, die so gesetzlos gegen den Messias aufgetreten ist? Er musste einfach sterben. Und dann wird begründet, denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Sie haben ihn getötet. Aber Gott erklärt, und dieser Tod hat eine Bedeutung, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er ist gleichzeitig für das Volk Israel gestorben. Und für alle, die an ihn glauben. Und dann wird gesagt, Vers 9, man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Gekreuzigte, die wurden verbrannt nach der Kreuzigung im Tal Hinnom. Aber Gott hat keine weitere Schändung mehr zugelassen. Das letzte war dieser Speerstich des Soldaten in die Seite des Herrn. Aber dann kam plötzlich dieser Ratsherr, Josef von Arimathea, ein verborgener Nachfolger Jesu. Er geht zu Pilatus und will den Leib in seinem aus dem Felsen gehauenen Grab, gerade außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem. Und so hat er dieses Grab, das in dem noch nie ein verwester Körper gelegen hatte, bekommen. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Übrigens, er war ein Ratsherr, der Josef. Das war nicht ein Mitglied von dem Sanhedrin, sondern die Ratsherren, das war die Bezeichnung für die etwa 14 höchsten Priester, gerade unterhalb des Hohenpriesters. Es gab im Tempel, beim inneren Vorhof, auf der Südseite ein Gebäude, das war das Gebäude der Ratsleute. Dort haben die ihre Sitzungen gehalten. Josef gehörte zu den höchsten Priestern Israels, gerade unterhalb des Hohenpriesters. Aber er kam zum Glauben und hat realisiert, all diese Opfer, die haben sich erfüllt, jetzt in dem Opfer des Messias. Und darum hat er sein Grab zur Verfügung gestellt. Übrigens schon interessant, der hat also zu Lebzeiten sein Grab nicht geschaufelt, aber aushauen lassen. Bei uns in unserer Gesellschaft wird der Tod so verdrängt bis zum Schluss, ja? Aber es ist so wichtig, dass man zu Lebzeiten sich mit der Frage des Todes auseinandersetzt und sich ganz klar macht, wenn ich heute gehen müsste, wo komme ich hin? Wo bin ich? Bin ich errettet oder bin ich nicht errettet? Das können wir von Josef lernen. Der hat die Frage des Todes und was kommt danach, das hat er rechtzeitig geklärt. Und dann kann man schon ein Grab machen, zu Lebzeiten. Aber das hat er dem Herrn geschenkt. Und Vers 10 sagt, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und das ist ganz wichtig. Hier steht nicht die Menschen, sondern hier steht, Gott hat ihn geschlagen. Die Menschen haben den Herrn so verunstaltet, wie wir gesehen haben. Schrecklich. Aber das hat keine einzige Sünde weggenommen. Die Leiden von der Bosheit des Menschen, die müssen wir unterscheiden von den Leiden von Seiten Gottes. Erst in den 3 Stunden der Finsternis hat Gott seinen Sohn mit unserer Schuld beladen. Und der Zorn Gottes hat ihn getroffen. Im Psalm 88 sagt der Messias, deine Zornglut hat mich vernichtet. Und hier, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Das Gericht, das wir in Ewigkeit verdient haben im Feuersee, das hat der Herr Jesus in den 3 Stunden der Finsternis auf sich genommen. Gott hat ihn geschlagen und das waren die sühnenden Leiden. Das kam zu all dem, was der Herr von den Menschen gelitten hat, noch dazu. Darum kann man wirklich sagen, nie hat jemand so gelitten wie er. Andere wurden gekreuzigt. Ja, natürlich, und das ist schrecklich, das ist furchtbar, unbeschreiblich. Aber er wurde gekreuzigt und von Gott geschlagen. Und das kann niemand erfassen. Aber wie kann es hier heißen, es gefiel Gott? Nicht, dass Gott irgendwie einen Gefallen hatte, seinen Sohn zu schlagen. Denn das war so furchtbar für Gott, ihn leiden zu lassen. Aber im Blick auf unsere Rettung, es war Gottes Plan. Menschen, verlorene Menschen, die an meinen Sohn glauben, die will ich retten. Und darum war es Gottes Wohlgefallen, diesen Weg der Erlösung zu gehen. Und dann heißt es, wenn seine Seele als Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Da sehen wir. Er wird das Opfer sein. Schuldopfer, Ascham, wird für das Schuldopfer in 3. Mose 5 verwendet. Und da haben wir also einen klaren Hinweis, das Opfersystem in Israel war ein Hinweis auf das eine Opfer des Messias. Er wird das wahre Opfer stellen. Und das hat der Herr Jesus so erfüllt. Und dann heißt es, er wird seine Tage verlängern. Das ist ein Ausdruck, den man im Alten Testament oft findet. Wenn man die Gebote einhält, wird man die Tage verlängern können. Und wenn man alles einhalten würde, sagt die Bibel, dann kann man die Tage ewig verlängern. Aber alle sind Sünder. Darum sind alle Pharisäer gestorben. Und alle anderen auch. Niemand hat die Gebote halten können. Aber die Tage verlängern, das heißt also Leben, Leben, Leben. Nun, eigenartig, das ist auch wieder so ein Paradox. Jetzt wird auch beschrieben, wie er stirbt. Und dann heißt es, er wird seine Tage verlängern. Das ist eine Prophetie auf die Auferstehung. Er wird sterben und dann wieder leben. Und zwar ewig leben. Römer 6 sagt, er wird nie mehr sterben. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Das heißt, es gibt Resultate. Menschen, die an ihn glauben, werden gerettet. Und das freut ihn. Und das, diese Freude an den Erlösten, das ist seine Sättigung. Und weiter heißt es, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen oder zur Gerechtigkeit verhelfen. Und das ist bereits der Hinweis auf den Römerbrief. Der Römerbrief beantwortet die Frage, wie kann ein gesetzloser, sündiger Mensch vor Gott gerecht sein? Und es wird erklärt, indem er an den Sohn Gottes glaubt und an die Wirkung seines Blutes, dann kann Gott ihn rechtfertigen, als gerecht hinstellen. Und so heißt es hier, der Messias wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und die Antwort, die Ausführung dazu haben wir im Römerbrief. Und dann heißt es, und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Plötzlich zukunftsform. Ja? Da haben wir wieder einen Hinweis, es geht wirklich um Prophetie. Er wird die Sünden auf sich laden. Und schließlich sagt Gott, darum werde ich ihm die Großen zuteil geben. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Ja, das erste Mal kam er nicht, um zu herrschen, sondern um zu leiden und das Problem der Sünde zu lösen. Aber das zweite Mal wird er kommen. Und wer sind die Großen heute? Nicht mehr Mr. Obama, aber Mr. Trump und Herr Putin und viele andere. Das sind die Großen dieser Welt. Aber wenn der Herr Jesus kommt auf den Wolken des Himmels, dann wird er das, was diese letzten Großen innehalten, das wird er übernehmen. Die ganze Weltherrschaft. Und so macht Jesaja 53 klar, der Messias wird zuerst leiden und dann wird er herrschen. Und zwar als Lohn für seine Dahingabe am Kreuz. Darum werde ich ihm. Und schließlich endet es dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Ausschütten? Schafach meint ausleeren von einer Flüssigkeit. Das meint wirklich, der Herr Jesus hat am Kreuz sein Blut gegeben. Nicht wahr? Seele ist ein Begriff, der auch für das Blut verwendet wird. Die Seele alles Fleisches ist im Blut. 3. Mose 17. Und so ist gewissermaßen das Blut der Inbegriff des Lebens. Seele, Nefesh heißt Seele oder auch Leben. Das ist der Inbegriff des Lebens. Wenn man von mir das Blut wegnimmt, dann bin ich tot. Ja, merkt man, dass das Leben im Blut ist. Ja? Aber der Herr Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat gesagt in Johannes 10, niemand kann mein Leben von mir nehmen. Ich lasse es von mir selbst. Er hat seine Seele sein Leben ausgeschüttet in den Tod. Und den Übertretern ist er beigezählt worden. Zwei schlimme Kriminelle waren gleichzeitig mit ihm gekreuzigt. Und er in der Mitte. Er aber hat die Sünde vieler getragen. Und für die Übertreter Fürbitte getan. Hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so wurde auch dieser letzte Satz in Jesaja 53 erfüllt. Und das Schöne ist, man hat in Qumran 1947 in der ersten Höhle eine vollständige Jesaja-Rolle gefunden. Und man kann sie datieren. Mit zwei verschiedenen Methoden kam man aufs gleiche Ergebnis. 2. Jahrhundert vor Christus. Alle Kapitel von Jesaja sind drin. Allerdings ohne Kapiteleinteilung, das kam erst später. Aber Jesaja 53 ist vollständig drin. Ich habe es durchgelesen. Jeder Vers ist drin. Und so ist klar, diese Prophetie wurde wirklich gegeben. Denn wir haben sogar eine Abschrift heute aus vorchristlicher Zeit. und es hat sich in Jesus Christus erfüllt. Und so können wir wirklich mit Jesaja 53 beweisen, Jesus Christus ist der Messias. Und noch was Schönes. In Jesaja 39, das hört in der Rolle auf, bei der zweitletzten Zeile einer Kolumne. Und dann kommt Jesaja 40, Vers 1. Letzte Zeile der Kolumne. Nachamu, nachamu, ami, yomar Elohechem. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Die liberalen Theologen haben gesagt, wir haben herausgefunden, dass Jesaja gar nicht von Jesaja geschrieben ist. Das heißt, schon der erste Teil bis Kapitel 39. Aber dann ab Kapitel 40, das hat ein anderer geschrieben. Und dann bei Kapitel 55 noch ein dritter, Jesaja. So, ist das eine große Weisheit. 2000 Jahre später kommen Leute und die wollen das besser wissen. Aber im zweiten Jahrhundert vor Christus, die haben mit Jesaja 40 weitergefahren auf der letzten Zeile der Kolumne. Die wussten nichts von einem zweiten Jesaja. Das war alles von dem einen Jesaja geschrieben, nicht wahr? Und dann, das ist aber schön, eine neue Kolumne beginnt weiter hinten mit Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Zu oberst. Und zwar gab es auf der Kolumne vorher noch Raum. Aber der Schreiber hat diesen Raum freigelassen und dann hat er wirklich da begonnen mit Siehe, mein Knecht, ganz oben eine neue Kolumne. Die Prophetie auf den Messias hin, die sich so wunderbar erfüllt hat. Und letztes Wort. Es lohnt sich, Jesaja 53 wirklich langsam und genau zu lesen. Und dann bei dieser Stelle, doch um unsere Übertretungen willen, war er verwundet. Wenn man das mal macht für sich und statt unserer Übertretung seinen eigenen Namen einsetzt, ganz persönlich, dann nimmt man Jesaja 53 für sich persönlich. Und das ist so wichtig. Dann wird man errettet. Man wird nicht errettet, wenn man sagt, ja, ja, ich glaube, dass Jesus für alle gestorben ist. Hat mir auch mal ein Mann gesagt, der mich gefragt habe, glauben Sie, dass Jesus für Sie gestorben ist? Ja, er ist für alle gestorben. Aber glauben Sie, er ist für Sie gestorben? Er ist für alle gestorben. Glauben Sie, er ist für Sie gestorben? Er ist für alle gestorben. Warum konnte der das nicht sagen? Weil der nicht bekehrt war und nicht errettet war. Das ist schon etwas gläubig, ja? Aber der war nicht errettet. Der hätte nie Jesaja 53 lesen können und dann seinen Namen einsetzen. Um die Übertretung willen war er verwundet. Die Strafe lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist Namen einsetzen Heilung geworden. Aber dann ist man gerettet, wenn man das Opfer wirklich für sich in Anspruch nimmt.